Hallo, liebe Luise.
Hallo, liebe Eva.
Luise, was machen wir heute?
Eva, wir nehmen tatsächlich sehr, wie sagt man, vorbildlich im Rhythmus bleibend eine neue Folge Herzkopfen auf. Die ja, wievielte Folge ist das? Hast du das im Kopf?
Zufällig? 27.
Folge 27. Wer sind wir? Wer bist du, Eva?
Ich bin Eva Markowski, ich bin Postdoktorandin am Fachbereich Sozialökonomie an der Universität Hamburg.
Und ich bin Luise Görges, ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana-Universität Lüneburg.
Genau, und zusammen betreiben wir diesen Podcast, wo wir aktuelle sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschung kurz präsentieren und so aus dem wissenschaftlichen Alltag plaudern.
Genau. Und heute geht es in unserem Nähkästchen um Studieren über den zweiten Bildungsweg. Und anschließend daran geht es im Papier der Woche darum, wie Geschlechterunterschiede im Suchverhalten für Jobs, für Beschäftigungsplätze,
für Arbeitsplätze?
Ja, danke. Wie die zu Unterschieden, Geschlechterunterschieden im Gehalt führen.
Super spannend. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los, oder?
Los geht's. Eva, willst du mir nochmal sagen, wie gut ich klinge heute?
Sehr, sehr, sehr gut. Du klingst fantastisch.
Ich sitze heute zum ersten Mal im Tonstudio oder eigentlich im Videostudio. Also wir könnten eigentlich auch jetzt einen Videocast aufnehmen.
Nein, aber danke.
Das lassen wir, ne? Das lassen wir.
Not for me.
In einem ganz professionellen Videostudio der Bibliothek der Leuphana-Universität.
Ich muss das unbedingt mal recherchieren, ob sowas in Hamburg auch gibt.
Ich würde mich nie überraschen, wenn es das nicht gibt.
Mindestens in der ZBW wahrscheinlich, wäre jetzt meine Erwartung.
Ich würde halt denken, dass es für dich einfach wesentlich aufwendiger ist, da hinzukommen.
Ja.
Insofern, ja, halt mit Kosten verbunden.
Aber über meine Tonqualität beschweren sich auch weniger Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau.
Du so hast am Rande.
Ja, ich weiß.
Ich habe ja dieses hochwertige Gaming-Headset schon die ganze Zeit.
Ja, das ist super, super gut, ja. Naja, gut, also mal sehen jetzt, ob ich jetzt sozusagen das Niveau so stark anhebe, dass jetzt auch Beschwerden
dass auf mich auch Druck ausgeübt wird. Ja, das kann natürlich sein.
Deine Soundqualität. Wir werden sehen.
Ja.
Eva, ich habe mir heute was überlegt fürs akademische Nähkästchen. Ich würde sagen, ich leg mal los, damit dich zu befragen und wir schauen dann hinterher, ob du fein damit bist und wir noch ein alternatives Nähkästchen aufnehmen müssen oder nicht.
Alles klar.
Ja? Okay. Also ich habe mir ein akademisches Nähkästchen überlegt, weil ich so ein bisschen auch nach einem Bezug zu dem Papier gesucht habe, das ich heute vorstellen werde.
Mhm. Und das ist sehr spannend.
Dabei ist mir aufgefallen, ich glaube, wir haben in unserem Podcast noch nie ausführlicher über deinen super spannenden Werdegang uns unterhalten. Du hast ihn, glaube ich, mal am Rande erwähnt, kann ich mich erinnern, in einer der Folgen, dass du ja eben nicht diesen klassischen Standardweg gegangen bist mit Abitur am Gymnasium und dann los geht's, studieren und dann Studium abschließen und dann promovieren, sondern du hast
deswegen
ja wirklich
bin ich
ganz
so alt.
Du bist wunderbar jung und du bist überhaupt nicht alt.
Ich scherze nur. Es weiß ja auch niemand, wie alt ich bin.
Und ich wollte gerade sagen, also
Miriam,
es geht auch niemandem was an.
Allein das akademische Alter zählt, genau.
Genau, das akademische Alter zählt und natürlich.
Weil ich mich 9 Jahre vegan ernährt habe, sehe ich viel jünger aus, als ich bin.
Auch das. Und wir machen ja auch keinen Videocast. Insofern kann das auch niemand nachprüfen. Aber ich kann es bestätigen.
Ja, nee, aber es ist ein super Thema. Bin ich dafür, machen wir.
Okay, genau. Also ich wollte dich nämlich fragen, Eva, wie war das denn mit deinem Weg? Also du hast eben über einen zweiten Bildungsweg studiert. Das heißt eben, du hast vorher erstmal was anderes gemacht. Erzähl uns doch mal, was du da gemacht hast.
Ja, ich war 16 und auf dem Gymnasium und auch eine ziemlich gute Schülerin. Nicht super gut, aber ziemlich gut. Und war aber halt Teenager und habe mir überlegt, ich brauche die Schule nicht. Das ist doch alles Zeitverschwendung.
Also von Bildungsrenditen hattest du damals noch nichts gehört.
Nee, genau. Ich war halt Teenager und hatte irgendwie mir gerade Dreadlocks wachsen lassen. Das bereue ich heute sehr wegen kultureller Aneignung, aber davon wusste ich mit 16 auch noch nichts. Es war in den frühen 2000ern in einer ländlichen Gegend im Osten Deutschlands. Da war diese Diskussion noch nicht angekommen. Und war halt so total rebellisch und habe gedacht, dieses ganze Lernen und so, das liegt mir nicht. Ich muss irgendwas Praktisches machen. Ich muss irgendwas Vernünftiges machen mit meiner Zeit. Und beziehungsweise ehrlich gesagt, ich glaube, so habe ich mir das ein bisschen ex post rationalisiert. Ich glaube, ich wollte vor allem von diesem Dorf weg unbedingt. Mhm. Ich erinnere mich nämlich, dass ich meine Eltern gefragt habe, ob ich nach Berlin ziehen kann und da mein Abitur machen kann. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, was ist das für eine bescheuerte Idee? Nein, auf gar keinen Fall. Weil, also ich hatte halt einige ältere Freunde und die sind alle damals mit ihrem Abitur fertig geworden und die meisten von denen sind nach Berlin gegangen, weil das halt der Ort ist, wo man hingeht in Ostdeutschland, wenn man von Dorf runter möchte. Und genau, nachdem ich dann also nicht enttäuschenderweise mein Abitur einfach in der Großstadt machen durfte, habe ich dann eruiert bei meinen Eltern, wie das denn wohl aussehe, wenn ich die Schule abbreche und eine Ausbildung mache in Berlin. Und das fanden sie in Ordnung. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass meine Eltern, also mein Vater kommt schon aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund, also die waren beide Mediziner da, seine Eltern. Und aber ich glaube, insgesamt fühlen sich meine Eltern, also fühlen sich nicht so sehr dem akademischen Betrieb verpflichtet, glaube ich, sondern waren immer eher so PraktikerInnen. Und also meine Mutter, da erinnere ich mich auch ziemlich genau daran, die hat zu mir gesagt, dass ihr das ganz egal ist, was ich beruflich mache, solange ich irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit mache. Mhm. Genau. Und dann habe ich mich wirklich ziemlich wild auf Ausbildungsplätze beworben, also als Landschaftsgärtnerin vor allem. Und dann nach einer Berufsberatung bei der Bundesagentur, aber auch noch für Bibliotheksangestellten stellen, weil ich ja Bücher so toll fand und dachte, in der Bibliothek arbeiten ist doch super. Dann habe ich halt eine dieser Stellen bekommen. Ich glaube tatsächlich genau eine. Und dann habe ich es einfach gemacht, ohne das nochmal zu hinterfragen irgendwie. Kritisch. Und dann, genau, habe ich eine dreijährige Ausbildung in Berlin gemacht, im öffentlichen Dienst war das dann. Mhm. Und habe dabei aber gemerkt, dass mich das intellektuell nicht genug fördert oder fordert. Und ja. Also dann war schon relativ schnell, dass ich in dem Beruf nicht arbeiten werde. Ich glaube, die hätten mich sogar übernommen nach der Ausbildung, aber habe ich dann nicht mehr gewollt. Und dann war ich 19 und noch viel stärker drin in der Teenie-Identitäts-, was mache ich mit meinem Leben-Krise. Und dann habe ich mir mit Freunden einen VW-Bus gekauft und wir sind durch Europa gereist und haben Wein geerntet in Frankreich und dabei sehr viel Geld verdient, weil es 2007 in Frankreich schon den Mindestlohn gab.
Ja.
Und wenn man da 12 Stunden am Tag arbeitet, oder durfte man gar nicht, ich glaube, es war maximal 8 Stunden am Tag, dann hat man relativ schnell relativ viel Geld zusammen. Genau, und von dem Geld haben wir dann so ein bisschen durch Europa bereist und hatten eine gute Zeit. Und dann habe ich noch eine ganze Weile gejobbt. Und dann irgendwann gedacht so, okay, Eva, dann war ich halt irgendwie so 20, 21, hab gedacht, okay, jetzt musst du noch irgendwas starten mit deinem Geist und deinem Gehirn. Und habe mich dann erkundigt, wie das ist mit Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Und das war in Bayern, also da habe ich dann in München gelebt. Da war das relativ einfach. Da gibt's diese Berufsoberschulen, wo man dann erstmal abends so einen Vorbereitungskurs gemacht hat, um erstmal zu gucken, ob einem das taugt, glaube ich. Ja. Und dann habe ich 2 Jahre Vollzeit Abitur quasi gemacht.
Auf dieser so lang geht das dann aber nochmal, obwohl man schon eine Ausbildung gemacht hat.
Ja, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher.
Du bist ja bis zur 10. Klasse.
Ja, genau. Also ich bin nach der 10. Klasse abgegangen mit der mittleren Reife dann. Ohne irgendeine Form von Prüfung. Das ist auch lustig, dass das geht. Also die geben dir dann einfach dein Zeugnis. So, hier, bitteschön. Du weißt genug.
Ja.
Ja, ich glaube, es waren mindestens anderthalb, vielleicht so, also ich glaube sogar 2 Jahre Vollzeit. Und weil ich genug Fremdsprachenunterricht schon hatte bis zur 10. Klasse, habe ich dann sogar die allgemeine Hochschulreife bekommen. Mhm. Und sonst hätte man nur die Fachhochschulreife bekommen.
Ah ja, okay. Ja.
Genau. Genau, und dann...
Das war auch schon eine große Hürde, oder? Also so 2 Jahre Vollzeit, das heißt, man muss nochmal richtig auf Einkommen verzichten, um das...
Ja, also ich war damals
sehr... Um das machen zu können, arm. Ne?
Auf jeder messbaren Dimension, glaube ich.
Arm in München, genau. Ist, glaube ich, nicht so.
Also ich habe halt nebenbei gejobbt in der Gastro, ne? Und habe das nie als so richtig schlimm empfunden, weil ich ja auch immer wusste, wenn es gerade Fahrt kommt, dann habe ich noch meine Eltern, die mich irgendwie unterstützen können, wenn es sein muss, ne? Also ich habe das nie als so richtig prekär oder schlimm empfunden, aber ich war schon messbar arm, glaube ich, in der Zeit. Ja. Mhm. Aber es war eine tolle Zeit, weil man halt mit Erwachsenen in der Schule war und ich ja mit Teenagern. Mhm. Das habe ich sehr genossen. Das hat mir echt großen Spaß gemacht und auch da coole Leute kennengelernt, die alle irgendwie sehr fokussiert waren. Ne? Und man hat auf einem ganz
anderen
Niveau irgendwie so Gespräche geführt und ja.
Ja. Das ist halt dann echt eine Selektion von Leuten, die das dann auch wirklich nochmal machen wollen. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu, ne? Also nicht nur, dass es keine Teenager mehr sind, sondern dass es halt Leute sind, die erkannt haben, nee, also ich will das machen und ich bin auch bereit, dafür jetzt nochmal richtig zu investieren. Ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch zu einem
anderen
Austausch führt.
Noch ein paar relativ junge Leute, weil man auch direkt von der mittleren Reife sozusagen auf diese Berufsoberschule gehen kann. Mhm. Und dann ist man ja erst 17 oder so. Ja. Also es gab ein paar junge Leute auch, aber es gab auch einige auf jeden Fall, die schon so in meinem Alter, also Anfang 20 waren. Ich habe dann mit 23, glaube ich, Abitur gemacht. Ja.
Das ist
einfach relativ spät ist. Ja, genau. Und da übrigens auch, also erstens habe ich da erst gemerkt, dass ich Mathe kann, weil ich einen ganz fantastischen Mathelehrer hatte, der ist einfach wirklich sehr, sehr... Also einfach so erklärt hat das erste Mal in meinem Leben, dass ich es verstanden habe und dann ich plötzlich bei mir irgendwie der Knoten geplatzt ist und ich plötzlich dachte, ist alles gar nicht so schwer. Mhm. Und ich hatte da eine wirklich fantastische Lehrerin auch. Ich habe vergessen, wie das Fach genau hieß. Es hieß irgendwie sowas wie, vielleicht hieß es sogar Volkswirtschaftslehre, bin ich mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas in der Art. Mhm. Die mich gefragt hat, was ich denn studieren möchte nach dem Abitur. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt wie, weiß ich nicht, irgendwas vergleichende Religionswissenschaften oder wie so ein Quatsch.
No offense zu allen vergleichenden Religionswissenschaftlerinnen.
Genau. Nee, gar nicht. Und also, oder ich weiß nicht, ich habe gesagt, vielleicht auch Germanistik oder so. Ich habe ja alles Mögliche damals gedacht. Das war eher so im Bereich der Sozialwissenschaften, ein bisschen so bildende Künste. Das hat mich halt damals interessiert und da hat mein Herz für geschlagen. Und dann hat sie mir gesagt, was für ein Unsinn, Eva. Du musst auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles studieren.
Ja.
Und die hat auch Volkswirtschaftslehre wirklich sehr gut unterrichtet. Also da ging es sehr viel um Sozialpolitik und um so die Fragen, ne, die uns jetzt auch noch beschäftigen. Die war auch Feministin erklärte und hat es auch ganz viel thematisiert, so Geschlechterlücken und Geschlechterdifferenzen und Ungleichheiten. Mhm. Und ich glaube, da habe ich auch das erste Mal von Amartya Sen gehört und den Missing Women und solchen Sachen.
Ja.
Und das hat mich am Ende davon überzeugt, mich doch noch mal ein bisschen breiter auszurichten in meiner Suche nach einem Studienplatz. Und dann habe ich, das weiß ich noch ganz genau, dann habe ich so einen Podcast gehört, der hieß Wofür studieren? Oder irgend sowas. Und da gab es dann einen Beitrag zum Sozialökonomiestudium in Hamburg.
Ach ja.
Und das hat mich total abgeholt. Und davon war ich völlig begeistert. Und da habe ich mich dafür sofort beworben. Bin auch irgendwie gleich, ne, habe dieses, wie heißt denn das nochmal, wenn man so früher zugelassen wird, als eigentlich die Zulassungs... Also auf jeden Fall so sofort eine Bestätigung bekommen im Prinzip, weil mein Notenschnitt halt eigentlich also wirklich absurd gut war für Sozialökonomie in Hamburg studieren. Also ohne jetzt angeben zu wollen, aber wenn man 23 im Tum hat, dann ist man halt einfach besser im Schnitt als Teenager,
ja,
der irgendwie nur Flausen im Kopf hat. Ne? Genau. Und dann habe ich erst erfahren, dass man Sozialökonomie auch ohne Abitur studieren hätte können.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Das ist ja so ein Feature, was diesen Studiengang auszeichnet, ne? Das ist das heißt ja auch Studieren im zweiten Bildungsweg, aber man muss tatsächlich gar kein, das heißt Studieren ohne Abitur.
Genau, das heißt Studieren ohne Abitur, genau. Und so genau, das ist es auch. Du kannst über eine Aufnahmeprüfung halt reinkommen.
Ja.
Das ist, hat eine schriftliche und eine mündliche Komponente und in der schriftlichen musst du halt so ein bisschen Allgemeinwissen, aber schon auch so ein bisschen Mathegrundlagen und so demonstrieren und in der mündlichen Prüfung geht es vor allem darum, dass du ein Interesse hast für die Inhalte des Studiengangs und so irgendwie so ein bisschen dich ausdrücken kannst und so und gerade ausdenken kannst.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau, und so bin ich dann am Ende in der Sozialökonomie gelandet.
Was kam denn, würde mich jetzt noch interessieren, was kam denn damals in diesem Beitrag so an Argumenten an was, wie, wofür, warum studieren? Was wurde da gesagt? Studiert man denn Sozialökonomie?
Also an die Details kann ich mich tatsächlich nicht so richtig erinnern. Ich weiß noch, dass da sehr herausgestellt wurde, dieser interdisziplinäre Charakter des Studiengangs. Das ist ja, also jetzt für die HörerInnen, die es vielleicht nicht wissen, das ist ja im Prinzip VWL, BWL, Soziologie und Wirtschafts- und Arbeitsrecht, wobei das Rechtsbein, das fällt gerade so ein bisschen weg. Aber so war es halt noch, als ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Und du studierst dann im ersten Jahr wirklich alle vier Fächer und dann erst im zweiten Jahr musst du dich für eins entscheiden oder vertiefst dann. Und hast dann immer noch aber aus den anderen Fächern einzelne Kurse und kannst da halt so viel noch mitnehmen, wie du möchtest auch. Und das ist halt schon ein cooles Angebot einfach, ne? Das ist von Anfang an so Fragen von so sozialer, gesellschaftlicher Wichtigkeit einfach aus diesen vier Fachrichtungen denkt. Das ist schon ein sehr guter Ansatz, finde ich. Und das war im Prinzip auch das entscheidende Argument, glaube ich, in diesem Podcast, dass das halt ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass das so interdisziplinär ausgerichtet ist und so praxisorientiert, ne? Dass es wirklich so um die drängenden Phasen, drängenden Probleme, drängenden Fragen, das wollte ich sagen, unserer Zeit geht. Ne? Also Ungleichheit, Zuwanderung, Klimawandel war 2011 noch nicht das Thema, was es jetzt ist, aber schon auch ein bisschen. Also Umweltökonomik hat da gerade so angefangen. Genau, Geschlechterfragen, solche Sachen. Und das sind ja alles Fragen, die halt nicht monodisziplinär gelöst werden können. Eigentlich. Ja. Das hat mich schon immer sehr überzeugt.
Ah ja, siehst du.
So war das.
Das ist ja total interessant. Da haben wir jetzt also eben so mal im Vorbeigehen auch noch erfahren, dass du auch zu den Pionieren der Podcast-Szene, zumindest als Zuhörerin, auch gehörst. Ne? Das war damals auch noch nicht so.
Das stimmt, das war noch nicht so verbreitet in den frühen 2000ern.
Das Medium.
In den mittleren 2000ern waren es dann, ja, das stimmt.
Ja. Ja, super spannend. Das heißt aber, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen zum Papier der Woche. Das heißt aber, obwohl du vor deinem Studium und deinem Eintauchen in die akademische Welt umfassende Erfahrungen gemacht hast in der Berufswelt, hast du eigentlich nie so richtig, wenn ich das jetzt so verstanden habe, außer an dem Zeitpunkt, wo du dich auf Ausbildungsberufe beworben hast, hast du dich aber dann nie so richtig auf Jobs beworben. Stimmt das?
Das ist völlig richtig. Und das ist auch etwas, was mir sehr bewusst ist regelmäßig, wenn ich über meine Zukunft nachdenke, dass ich überhaupt keine Erfahrung in so Personalauswahl habe. Außer für so Hilfskraftjobs. Ne? Also beim Studium habe ich dann mal im Bioladen gejobbt und auf dem Wochenmarkt und in der Stabi. Und da gibt's ja auch ein Auswahlverfahren. Aber das ist halt
ja,
nicht so umfangreich.
Ja, gut. Aber auch du für dich selber hast sozusagen jetzt nie so einen Prozess unterlaufen, wo du oder durchlaufen, wo du wusstest, also jetzt geht hier eine Phase meines Lebens zu Ende, beispielsweise Ausbildung oder Studium, und jetzt fange ich an, mich mit meiner Qualifikation auf Jobs zu bewerben, die man typischerweise mit dieser Qualifikation anstrebt. Und dann schaue ich mal, was da jetzt so passiert.
Nee, das stimmt. Ich habe das immer sehr intuitiv gemacht.
Ja. Und du hast uns ja auch erzählt, dass deine Auswahl von Ausbildungsberufen primär nach dem Kriterium ging, ich will nach Berlin.
Genau.
Ja, okay. Gut. Ja, dann versuche ich trotzdem den Bogen zu schlagen, aber genau darum wird es heute gehen im Papier.
Super spannend.
Und zwar um Geschlechterdifferenzen in den ersten Jobs, in dem Fall jetzt nach dem Studium, in der Studie, die ich heute vorstelle, und was sozusagen Geschlechterunterschiede im Suchverhalten damit zu tun haben. Und bevor ich jetzt mache ich es ganz spannend, aber bevor es jetzt ich enthülle, um welches Papier es geht, wollte ich einmal nochmal zum Auftakt über ein Schlüsselkonstrukt sprechen, was wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal erläutert haben hier im Podcast, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, in welcher Folge, und wir wollen ja immer alle Leute abholen. Deswegen machen wir es jetzt heute nochmal in aller Kürze und hoffentlich prägnant und eingänglich.
Geht es um Humankapital?
Es geht um Risikoaversion.
Ah, ach toll.
Oder ein schöneres deutsches Wort, Risikoneigung, sagen wir vielleicht mal.
Risikopräferenzen.
Ja, genau. Erzähl mal, was wolltest du gerade sagen?
Nö, dazu habe ich gerade diese Woche mal wieder den aktuellen Stand mehr angelesen.
Ah ja, sehr gut. Das ist sehr gut, weil ich so für ein bisschen Hintergrund habe ich gedacht, würde ich dich nämlich auch ganz gerne befragen. Aber vielleicht erklären wir erstmal, was Ökonomen so mit Risikoneigung oder nie Risiko, ja doch, Risikoneigung meinen.
Also grundsätzlich gibt es die Annahme, dass sich Menschen unterscheiden darin, ob sie Lust haben, sich in riskante Situationen zu begeben oder Risiko einzugehen im weitesten Sinne oder ob sie das nicht mögen. Also ne, genau. Man könnte sich ja vorstellen, vielleicht ein relativ banales Beispiel, ob ich Paragliding betreibe oder Bergsteigen oder tragisches Beispiel aus der letzten Woche, in extreme Tiefen tauche, in Gefährten, die nicht technisch geprüft sind. Da setze ich mich natürlich einem nicht unerheblichen Risiko aus. Und es gibt Menschen, so die Annahme, die dieses Risiko gerade eben suchen, weil ihnen das ein gutes Gefühl verschafft, weil sie das mögen.
Genau, also das sind dann jetzt die Menschen, die wir als risikoliebende oder risikofreudige Person einschätzen würden, genau. Aber ich glaube, so insgesamt geht's einfach erstmal nur viel allgemeiner darum, festzustellen, dass Personen sich in ihren Neigungen, wie gerne sie Risiko eingehen, unterscheiden.
Ja, ja, genau.
Und dass es eben Personen gibt, die Risiko lieber vermeiden und es gibt auch durchaus Personen, die Risiko suchen. Ich meine, mich zu erinnern, beim letzten Mal hatten wir auch noch so erläutert, als wir drüber gesprochen hatten, dass es so eine klassische Art gibt, das in der Ökonomik zu messen oder zu quantifizieren, indem man beispielsweise sich eine Lotterie anschaut. Ja, also wenn ich dir jetzt anbiete an einer, oder sagen wir andersrum, du hast ein Los, um an einer Lotterie teilzunehmen. Und in dieser Lotterie kannst du halt, da wird eine Münze geworfen. Und wenn Kopf kommt, dann gewinnst du 100 Euro. Und wenn Zahl kommt, dann kriegst du nichts.
Dann kriege ich nichts und ich habe dann quasi den Wert dieses Loses verloren, weil das habe ich vorher gekauft irgendwie oder erstanden.
Nee, sagen wir mal, du hast es einfach. Ich habe es dir geschenkt. Deins. Ich habe dir dieses Los geschenkt, ja. So, und genau, aber du sprichst schon über das Wert des Loses. Das ist nämlich total wichtig. Was ist jetzt sozusagen, wenn man ein risikoneutraler Mensch ist, was ist dieses Los wert? Naja, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% gewinnt man 100 Euro und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% der Gegenwahrscheinlichkeit, wie wir sagen, gewinnt man nichts. Also ist im Erwartungswert, ist der Erwartungswert des Loses 50 Euro. Und wenn du jetzt risikoneutral bist, dann, ja, wenn ich dir 50 Euro biete, würdest du sagen, ja, gebe ich dir das Los, verkaufst du mir.
Genau. Na? Genau, und vielleicht noch ganz kurz Erwartungswerte, was meint das? Das meint, hätten wir ganz viele Lose, dann würden wir im Durchschnitt und auf lange Frist sozusagen erwarten, dass wir pro Los sozusagen 50 Euro gewinnen. Also mal gewinnen wir 100, mal gewinnen wir 0, aber dann im Durchschnitt auf lange Sicht sind es halt 50 Euro.
Genau. Das heißt aber, wenn wir nur ein Los haben, ist ja klar, dass letztlich nur eins dieser beiden Sachen eintritt. Ne? Und da kommt jetzt halt die Risikoaversion ins Spiel. Also wenn du jetzt sehr risikoavers bist, dann würdest du mir das Los wahrscheinlich auch schon für weniger Geld als 50 Euro verkaufen.
Genau, weil du sagen würdest, lieber nehme ich deine 30 Euro, die habe ich dann sicher, als dass ich riskiere, ich bekomme bei der Lotterie gar nichts.
Genau, ja. Wenn du jetzt eine sehr risikoliebende Person wärst, jemand, der gerne Bungee-Jumping und Paragliding und, naja, ich weiß gar nicht, Paragliding gefällt, also egal.
Ja, anyways. Gefährliche Sachen.
Wobei ich auch
gar nicht weiß, wie gut diese Korrelation überhaupt ist zwischen so, ne, riskanter körperlicher Betätigung und tatsächlich gemessener Risiko.
Also angeblich ist die gar nicht so schlecht. Aber gut, das ist eine Sache, können wir auch vielleicht gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Aber ja, also das ist, sagen wir mal so, es wurde zumindest wurde validiert, dass diese Art, wie wir sie jetzt beschrieben haben, diese Art Risikoneigung zu messen, das macht man vielleicht noch ein bisschen komplexer, auch häufig in Laborexperimenten. Also man bietet den Leuten unterschiedliche Optionen an, eine Lotterie oder ein fester Betrag und schaut dann halt einfach, wofür die sich entscheiden und berechnet daraus sozusagen ein gewisses Maß für Risikoneigung für Einzelpersonen. Und da gibt es durchaus Studien, die zeigen, dass das korreliert sehr gut auch mit einmal so Survey-Maßen, wo man Leute einfach fragt, wie sehr bist du bereit, Risiko einzugehen, in verschiedenen Bereichen auch. Mhm. Also einmal allgemein, einmal finanziell, einmal, keine Ahnung, gesundheitlich, bla bla bla. Und ich glaube zumindest, wobei da, das begebe ich mich jetzt auf dünneres Eis des halben Zweidrittelwissens, dass auch mit, sage ich mal, Risiko, also dass auch jemand schon mal untersucht hat und gezeigt hat, dass das auch mit tatsächlich riskantem Verhalten korreliert.
Würde ich auch erwarten. Also ja, finde ich schon plausibel. Genau. Aber wir müssen kurz den Gedanken zu Ende führen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Person bin, die Risiko nicht mag,
ja,
dann
kann ich dir das Los abluchsen für
ja, das hatten wir schon.
Beträge unter 50 Euro. Genau.
Wenn ich aber gerade dieses Risiko liebe und dieses Glücksspiel, dann sage ich vielleicht, nee, du musst mir schon mindestens die 100 Euro geben, die ich ja theoretisch damit gewinnen könnte.
Genau, ja. Also dann bist du nur bereit, je nachdem, wie stark deine Risikoliebe ist, ne, aber nur bereit für Beträge, die größer sind als 50, überhaupt erst dich mit mir darüber zu unterhalten, mir dieses Los zu verkaufen. Genau. Das ist die Idee. Und jetzt ist der Punkt, wo ich dich sozusagen auch mit ins Boot holen wollte, weil ich gedacht habe, du als Meta-Analyse-Expertin, obwohl du ja selber dich um die Präferenz für Wettbewerbsneigung damit am stärksten beschäftigt hast. Aber vielleicht hast du auch so peripher so ein bisschen einen Blick darauf gehabt, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Literatur, die Geschlechterunterschiede in Risikopräferenzen findet?
Eine ausgezeichnete Frage.
Eva?
Durchwachsen. Also, wenn du Leute einfach so auf der Straße ansprichst und vor allem, wenn du Volkswirtinnen einfach so auf der Straße ansprichst und die fragst, gibt es wohl signifikante Geschlechterunterschiede im Risikoverhalten, dann würden die allermeisten sagen, ja, gibt es, Frauen sind weniger risikobereit als Männer. Oder würde du sagen, stärker risikoavers, ne? Also wir haben eine stärkere Abneigung gegen Risiko. Und die empirische Evidenz dazu ist aber tatsächlich gar nicht so überzeugend. Jetzt wird's ein bisschen technisch. Also du hast ja gerade diese eine Möglichkeit beschrieben, das zu messen im Labor. Das ist dieses, was wir als Lotteriespiel kennen in dem Zusammenhang. Dazu gab es eine Meta-Analyse 2012, glaube ich. Die hat da robuste Geschlechterdifferenzen gefunden. Die wurde dann später aber kritisiert, unter anderem von feministischen Ökonominnen, wie sie das interpretiert haben. Also erstens sind das nicht so wahnsinnig viele Studien, die da zusammenfassen. Das ist nur sowas wie 15 oder so, also relativ wenige. Und dann ist halt der Punkt, dass selbst wenn man einen robusten Geschlechterunterschied findet, dass der oft so klein ist, dass er nicht so richtig Informationsgehalt, dass er nicht so viel aussagt über den durchschnittlichen Mann, die durchschnittliche Frau, wie man denken würde. Also ich versuche mal mit einem Beispiel. Ich überlege gerade, wie konkret man das machen muss, um darüber zu reden. Das ist halt, man steigt ja jetzt sehr tief in diese Meta-Science.
Ja, natürlich.
Aber zum Beispiel jetzt konkret bei diesem Lotterieexperiment, ja, also da findet, da hat diese Metastudie gefunden, also so robuste Geschlechterdifferenzen in der Risikoaversion. Und zwar Frauen sind weniger risikofreudig als Männer.
Die verkaufen ihr Los einfach für weniger Geld, könnte man jetzt sagen.
Die haben lieber diese sichere Auszahlung im Schnitt.
Genau, als Männer.
Und jetzt habe ich ja gerade, jetzt stellen wir uns vor, wir sprechen auf der Straße zwei zufällige Menschen an und wollen raten, welche von denen risikofreudiger ist. Mhm. Und die Tatsache, dass ich deren Geschlecht weiß und dass jetzt ein Mann und eine Frau sind, wir gehen jetzt immer vom biologischen Geschlecht aus, weil das das Einzige ist, mit dem wir so richtig arbeiten können. Also, mhm. oder das wahrgenommene Geschlecht von Leuten im Labor. Manchmal ist auch das angenehme Geschlecht. Also, das ist halt so ein bisschen, da wird es ein bisschen schwammig, ne? Aber gehen wir davon aus, wir können eindeutig bestimmen, das ist ein Mann oder eine Frau, den wir auf der Straße treffen. Und es muss eins von diesen beiden binären Geschlechtern sein. Dann die Tatsache, dass ich das Geschlecht weiß, das erhöht meine Wahrscheinlichkeit, richtig zu raten, wenn ich davon ausgehe, im Schnitt sind Frauen weniger risikobereit als Männer, nur um, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht, aber so Pi mal Daumen 5-10% im Vergleich zu, ich rate einfach, 50-50 Chance.
Ja.
Ja. Und das heißt eben, wenn ich durchschnittliche Geschlechterunterschiede finde in der Risikoneigung von Männern und Frauen, dann sind das eben nur durchschnittliche Geschlechterunterschiede. Mhm. Und wenn wir uns so Verteilungen vorstellen, ne, dann weichen die Verteilungen voneinander ab und die von den Männern ist ein bisschen risikogeneigter als die von den Frauen. Aber diese Verteilungen, die überlappen auch an ganz vielen Stellen. Ne? Und es gibt ganz viele Frauen, die sind risikofreudiger als Männer und es gibt ganz viele Männer, die sind risikofreudiger als ganz viele andere Frauen. Aber sozusagen im Durchschnitt finden wir diese Unterschiede, aber die sind eben nicht wahnsinnig groß.
Ja.
Das, und lass mich noch ganz kurz ergänzen. Und dann gibt es halt noch andere Möglichkeiten, im Labor Risikoneigung zu messen. Und für die gab es dann später Meta-Analysen. Auch in, also 2016. Und die andere habe ich gerade vergessen, von wann die ist. Und die finden gar keine robusten Geschlechterunterschiede. Mhm. Also wirklich gar nichts. Also weder in den Einzelstudien, ich glaube 10% der Einzelstudien finden finden Geschlechterunterschiede, die signifikant sind sozusagen, statistisch signifikant von null verschieden. Aber wenn die Daten dann gepoolt werden, also alle zusammen ausgewertet werden, dann ist nichts übrig. Dann ist nichts übrig. Es gibt keine statistisch signifikanten Differenz zwischen Männern und Frauen. Also insgesamt wissen wir nicht so wahnsinnig viel darüber, ob und wie sich Frauen und Männer unterscheiden hinsichtlich ihrer Risikoneigung.
Ja, also das finde ich einen total wichtigen Punkt, den wir jetzt einleitend mal geklärt haben und ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Zwei Sachen dazu, also zum einen wollte ich jetzt noch ergänzen zu diesen etwas neueren Metastudien, die kenne ich zumindest auch ein bisschen am Rande. Da ging es dann auch letztlich darum, wie es dieses Spiel im Labor genau designt und gibt es eine sichere Option oder gibt es die nicht und so weiter. Da gibt es so ein paar Detailfragen, wo sich halt dann zeigt, es kommt auch einfach sehr darauf an, was ist eigentlich die Entscheidung, die Testpersonen treffen. Ja. Und je nachdem misst man dann was oder misst man es nicht. Soweit wie ich das jetzt gelesen habe, gibt es ja diese, also auch, ich habe zum Beispiel vorhin gesehen, eine Metastudie aus der Psychologie, die schon sehr viel älter ist, die sich eher mit solchen Survey-Items dann befasst hat. Mhm. Und anscheinend ist es tatsächlich so, dass in den Survey-Items, also einfach den, wo Leute gefragt werden, wie stark sind sie bereit, Risiko einzugehen? Zum Beispiel einfach insgesamt im Leben oder wie wir vorhin gesagt haben, weiß ich nicht, in Bezug auf ihre Gesundheit oder in Bezug auf finanzielle Entscheidungen und so weiter und so fort, dass sich dort auch sehr robuste Geschlechterunterschiede zu finden scheinen. Natürlich, das habe ich jetzt nicht überprüft auf das zweite Argument, das du jetzt gerade vorgebracht hast, dass so ein bisschen so diese feministische Kritik an diesem ganzen Ansatz insgesamt ist. Was ja hauptsächlich so von Julie Nelson vorgetragen wird, dieses Argument, dass es halt eben, ja, es gibt Unterschiede in den Means, aber die sind, also in den Mittelwerten, aber die sind doch sehr klein und die Verteilung von Frauen und Männern zeigen insgesamt so viel Überlappung, dass es halt auch einfach, wie du gerade so schön beschrieben hast, sehr, sehr viele Frauen gibt, die eine höhere Risikoneigung als Männer haben. Und umgekehrt. Ne? So, aber ich finde, das ist genau der interessante Punkt. Also das ist so ein bisschen lange der Streitpunkt oder so ein bisschen vielleicht auch der, nee, wie sagt man, so ein bisschen das Shortcoming oder das, wie sagt man, sag mal bitte ein schönes deutsches
Desiderat.
Wort.
Desiderat.
Ja, das ist auch kein schönes deutsches Wort. Das ist ein verkopftes ein verkopftes Wort.
Das liest man sehr viel in den Anträgen und Texten
von Sozialwissenschaftlerinnen. Ja. Ja. Nee, also es ist also einfach eine offene Flanke, würde ich sagen. Mhm. In den letzten, darüber haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, in den letzten 20 Jahren gab es vor allem in der Ökonomik sehr, sehr viel experimentelle Forschung zu Geschlechterunterschieden im Verhalten. Mhm. Und Risikoverhalten ist davon eben ein großer Faktor. Und diese Forschung wurde immer motiviert mit, naja, wir beobachten ja, dass Männer und Frauen am Arbeitsmarkt sich unterschiedlich verhalten und unterschiedliche, wie wir immer so schön sagen, Outcomes erzielen, ne? Womit wir vor allem meinen, Frauen verdienen im Durchschnitt geringere Löhne, sie sind im Durchschnitt weniger repräsentiert in Führungspositionen, sie arbeiten in geringerem Umfang am Arbeitsmarkt. Diese Sachen, also das sind Outcomes, ne? Und das Argument dieser ganzen Laborexperimente zu Geschlechterunterschieden in Präferenzen war eben immer zu sagen, also das sind doch Präferenzen, die haben doch bestimmt was mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Ist doch total plausibel, ist es ja auch, ja. Also man kann sich gut vorstellen, dass Unterschiede in der Risikoneigung vielleicht auch zu unterschiedlichem Verhalten im Arbeitsmarkt führen.
Also für Risikoneigung weiß ich es nicht genau, aber für so andere Präferenzmaße wie zum Beispiel Wettbewerbsneigung, da gibt es ja durchaus auch Feldexperimente, die das zeigen auch, ne?
Inzwischen, ja, genau.
Ja,
inzwischen.
Okay, klar.
Das ist
nicht so wahnsinnig alt, die Literatur. Ja,
eine sehr viel neuere Entwicklung als, ja. Und davor gab es halt fast, ich übertreibe jetzt, aber fast 20 Jahre lang haben Leute, wie die Verrückten, einfach im Labor irgendwelche Geschlechterdifferenzen dokumentiert. Vor diesem Hintergrund ist halt auch die Kritik von jemandem wie Julie Nelson total verständlich zu sagen, was sagt uns das denn, dass wir Durchschnitte in den Mittelwerten sehen, die aber eigentlich total klein sind.
Ja.
So, und da ist eben das Papier der Woche ein wirklich großer Wurf, der eben zeigt, wahrscheinlich spielt es schon eine große Rolle. Und zwar ist das ein Papier von Patricia Cortez, Jessica Pann, Ernesto Ruben und Laura Philosoph und Basit Zafar. Ah, ja. Alle fünf Autorinnen haben unterschiedliche Institutionen, an denen sie beheimatet sind. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Wir verlinken ja das Papier, das kann man dann nachschauen. Und das ist ein Papier, das jetzt vor kurzem im Quarterly Journal of Economics erschienen ist, also im QJE, in einem der berühmt-berüchtigten Top 5 Journals, also eins der fünf am höchsten gerankten VWL-Journals, genau. Ja. Das heißt, das ist eine andere Diskussion.
Herzlichen Glückwunsch an die Autorinnen.
Ja, genau. Und das ist, ja, muss man aber auch sagen, ein wirklich cooles Papier. Auch wenn wahrscheinlich viele Leute denken, das ist so ein offensichtlicher Zusammenhang, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oder so nach dem Motto, wahrscheinlich ärgern sich da viele Leute drüber. Das wusste ich doch schon immer, dass das so ist. Aber es hat eben tatsächlich noch nie jemand vorher gezeigt und auch noch nie jemand so, sage ich mal, so akribisch und sorgfältig gezeigt. Und zwar geht's da, ja, erzähl mal.
Ich wollte nur kurz sagen, dass meine Schwester sowas Captain Obvious Forschung nennt. Und dass wir öfter solche Gespräche führen, wenn ich ihr halt erzähle von so Forschungsergebnissen aus der Wirtschafts- und Sozialforschung. Und da hat sie natürlich recht ein bisschen mit. Und sie meint es aber auch so ein bisschen, sie macht das nicht lächerlich, ne? Das ist so ein bisschen nur so ein lustiger Begriff dafür. So Sachen, wo man denkt, so, ja, völlig klarer Zusammenhang, natürlich besteht der, hätte ich jetzt keine Milliarden an Forschungsmitteln für ausgeben müssen. Aber der Punkt ist eben, es muss halt alles wissenschaftlich sauber und stichfest dokumentiert sein. Und deswegen sind auch diese Forschungen, wo man denkt, man weiß von Anfang an das Ergebnis, total wichtig und ein wertvoller Beitrag.
Genau, und ich finde, insbesondere dieses Papier zeigt eben auch, möglicherweise ist der Zusammenhang Captain Obvious, ne, aber es quantifiziert halt eben auch, was über den genauen Beitrag zur Geschlechterlücke, was dann wiederum sehr relevant ist für Leute, die Policies entwickeln. Also ich sag mal noch mal einmal schnell den Titel. Hi. Der heißt Gender Differences in Job Search and the Earnings Gap, Evidence from the Field and the Lab. Mhm. Und genau darum geht's, um Geschlechterunterschiede im Suchverhalten nach Jobs und wie sich das auf die Lohnlücke auswirkt.
Aufregend.
Und was die hier machen, die Autorin, ist, die machen wirklich, wirklich viel. Die fangen an, damit erstmal selber ein Survey zu erstellen, eine Umfrage zu designen unter Absolventinnen und Absolventen der Boston University Questrom School of Business, also einer Business School letztlich, in Boston, einer sehr renommierten. Und die befragen Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Suchverhalten. Also wie haben sie nach Jobs gesucht? Was waren die Charakteristika des Jobs, den sie letztlich angenommen haben? Also zum Beispiel Gehalt,
flexible
Arbeitszeiten,
Homeoffice-Möglichkeiten.
Genau, diese Sachen und auch natürlich in welchem Feld sozusagen. All diese Dinge. Und sie fragen sie aber auch danach bis zu 3 abgelehnte Angebote zu nennen und auch eben hinsichtlich dieser Eigenschaften genauer zu beschreiben. Ne?
Interessant.
Und was sie da zeigen, ist eben, dass Frauen deutlich früher als Männer Angebote annehmen. Und dass diese auch im Durchschnitt in geringeren Gehältern mit geringeren Gehältern einhergehen. Ne? Und
Moment, Entschuldigung, Nachfrage. Mhm. Ach nee, aber das kann man ja nicht wissen.
Was? Nee, sag mal.
Keine Nachfrage. Nee, ich habe gerade kurz gedacht, ob das jetzt sofort auch unterstellt, einen kausalen Zusammenhang zwischen Angebote früher annehmen und dann mit niedrigerem Gehalt in den Arbeitsmarkt starten. Es könnte ja auch sein, dass diese Frauen einfach kein höheres Gehalt angeboten bekommen, weil sie Frauen sind.
Ah ja, also was sie machen ist, sie dokumentieren erstmal so alle möglichen empirischen Fakten in diesem Sample. Ne? Also sie zeigen, dass es wirklich ein Unterschied ist im Timing der Annahme eines Jobs. Ne? Also dass im Durchschnitt Frauen einfach 1 Monat früher als Männer Jobs annehmen.
Ah ja.
Und dass 60% aller Frauen einen Job angenommen haben, bevor sie das Studium abschließen. Hm. Und dass nur 52% der Männer das getan haben.
Ah, okay.
Und das ist eben... erzähl mal.
Nee, alles gut.
Und das ist eben ein Ergebnis, das bestehen bleibt, auch wenn man dafür kontrolliert, dass Frauen natürlich in anderen Bereichen konzentriert sind. Also man könnte jetzt argumentieren, ja, aber die Frauen, die machen ja häufiger Marketing und die Männer machen häufiger Finance. Vielleicht gibt es da einfach andere Geflogenheiten in diesen Bereichen, wann Jobs zum Beispiel ausgeschrieben werden. Damit hat es nichts zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, wie gut die Leute sind, also wie die Noten der Leute sind. Damit hat es nichts zu tun. Hat auch nichts mit sonstigen möglichen demografischen Unterschieden in den beiden Gruppen zu tun und auch nichts damit, in welchen Branchen sie letztlich ihre Jobs akzeptieren.
Okay. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass Frauen einfach das erstbeste Angebot annehmen. Einfach genau, weil sie Sorge haben, danach keine besseren Angebote mehr
absolut,
zu bekommen. Oder genau. Keine so guten Angebote mehr.
Ja. Das wird auch nochmal unterstützt von dem zweiten entscheidenden Ergebnis, ist nämlich, dass die Geschlechterlücke sich schließt, also die Geschlechterlücke in den Löhnen, die sich ergibt, die wird kleiner, je länger Männer und Frauen suchen. Mhm. Also, das so ein sehr schönes plastisches Ergebnis hier ist, dass die durchschnittliche Lohnlücke im August, also zwischen allen, die einen Job im August angenommen haben, beträgt 16%. Und das verkleinert sich auf 10% im Oktober. So, und das ist eben, das sind so die zwei Hauptzutaten, über die sie dann argumentieren. Also das sind Muster, von denen wir eben überzeugt sind, dass die sich erklären lassen, wenn man ein Jobsuchmodell, ein ökonomisches Jobsuchmodell, ich weiß gar nicht, ob man den Begriff so auf Deutsch auch benutzt, Englisch ist gängig Job Search Model, aber ich glaube ein Suchmodell ist glaube ich ein deutscher Begriff, na, in dem es eben indem man sozusagen zulässt, dass die Suchenden unterschiedliche Risikoneigungen haben und auch sich unterscheiden hinsichtlich ihrer Selbsteinschätzung, also ihres Optimismus hinsichtlich, ne, der Angebote,
der eigenen Chancen,
die sie sich erwarten. Dass das sozusagen so ein Modell, in dem es eben Geschlechterunterschiede in diesen zwei Eigenschaften gibt, also Risikoneigung und einfach Selbstbewusstsein,
Selbstvertrauen,
wahrscheinlich. Selbstbewusstsein, Selbsteinschätzung, ja. Genau, also sowas, genau. Diese Muster in den Daten erklären kann. Ne? Und dann zeigen sie auch, dass sie sozusagen, also sie setzen dann so ein theoretisches Modell auf und simulieren dann auch mit ihren Daten dieses Modell und zeigen dann sozusagen, dass die Simulation die tatsächlich beobachteten Eigenschaften ziemlich genau, tatsächlich beobachteten Ergebnisse ziemlich genau trifft. Das ist also
spannend.
Der erste Teil, ne? Also überhaupt erstmal zu sagen, okay, also hier das beobachten wir, Frauen akzeptieren früher und es gibt eine Lohnlücke, die umso größer ist, je früher die Leute akzeptiert haben. Mhm. Und das spricht eben dafür, dass Risikoaversion und Geschlechterunterschiede in Risikoaversion eine Rolle spielt. Also, um es jetzt noch mal deutlicher zu sagen, du hast es ja eigentlich schon super angedeutet, also die Idee hier ist, dass ich in so einem Suchmodell, man stellt sich das dann immer so vor, man sitzt also da und dann kommen Angebote rein, ja?
So auf einen zugeflogen.
Genau, die kommen so auf einen zugeflogen. Und es gibt eben eine bestimmte Verteilung von Löhnen. Und aus dieser Verteilung werden halt sozusagen Angebote gezogen, ja. Mhm. Das heißt also, ich weiß ganz genau, keine Ahnung, der Durchschnittslohn ist irgendwie so, ich spinne jetzt mal irgendwas, ja, betont extra irgendwas Unrealistisches, 5 € die Stunde. Und ich weiß aber, keine Ahnung, die Verteilung ist so und so, dass es eben, dass das höchste mögliche Angebot vielleicht 10 € die Stunde sind und das niedrigstmögliche Angebot 1 Cent. Ne? Mhm. Und dann sitze ich also da und so, es kommen halt nach und nach Angebote reingeflogen. Aber das ist ja kein endloser Prozess. Irgendwann hört es halt auf. Also angenommen, ich weiß so, ich erwarte, es kommen vielleicht 5 Angebote. Und das erste Angebot, das kommt, sind mit 7 €. Also sage ich dann, ja, das nehme ich. Oder sage ich, nee, jetzt warte ich mal nochmal. Weil es kommen ja noch 4 Angebote. Könnte ja theoretisch sein, dass da eins dabei ist, wo es noch höhere Löhne gibt als 7 €. Ne? Mhm. Und es gibt aber natürlich ein gewisses Risiko dabei, weil, ja, das kann natürlich auch passieren, wenn jetzt nur noch 4 Angebote kommen, dass die alle unter 7 € sind.
Und wenn ich halt eh denke, ich bin gar nicht so gut im Vergleich zu meiner Kohorte, ich kann froh genau. sein, dass ich ein so gutes Angebot wie 7 € bekommen habe, dann nehme ich das vielleicht lieber schnell.
Genau. Also wobei das tatsächlich, das zeigen sie, das sind sogar 2 unterschiedliche Mechanismen, die beide eine Rolle spielen. Ah, ja. Also das eine ist einfach nur die reine Risikoneigung. Habe ich sozusagen den Mumm, jetzt dieses Angebot abzulehnen und zu sagen, nee, da kommt bestimmt noch was Besseres. Einfach rein probabilistisch. Oder die andere Variante, die schauen sie tatsächlich getrennt davon auch nochmal an, ganz wichtig. Wenn jetzt sozusagen ich denke, dass ich besonders gut bin und deswegen für mich die Verteilung anders aussieht als für die Leute, die besonders schlecht ist, dann bin ich vielleicht auch deswegen nochmal extra überzeugt, dass für mich auf jeden Fall noch bessere Angebote kommen werden. Und auch da gibt es Geschlechterunterschiede in dieser Selbsteinschätzung. Und Männer und Frauen überschätzen sich beide, aber Männer eben deutlich stärker als Frauen.
Das ist auch konsistent mit der experimentellen Evidenz zum Thema Selbstbewusstsein. Ja. Aber sag mal, ich muss natürlich jetzt noch mal kritisch nachfragen, weil das ist ja mein Job als Wissenschaftlerin, kritisch zu sein. Könnte es nicht sein, dass Männer und Frauen wirklich unterschiedlich gute Angebote bekommen und deswegen für Männer wirklich die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wenn sie länger warten, dass sie noch bessere Angebote bekommen, weil sie zum Beispiel bessere Netzwerke haben, weil sie vielleicht besser informiert sind über Durchschnittslöhne, weil sie mehr Informationsquellen haben wegen ihren besseren Netzwerken.
Kann ja, aber wenn das so, also wenn das so wäre, dann würden wir nicht beobachten, dass sich sozusagen im Zeitverlauf die Lohnlücke verkleinert, sondern dann würde sich, wenn überhaupt, die Lohnlücke vergrößern. Und die Tatsache, dass sie sich verkleinert, spricht eigentlich dafür, dass das ist zum Teil auch dadurch getrieben, gar nicht unbedingt, dass die Frauen dann unbedingt bessere Jobs erzielen, sondern dass die Männer schlechtere Jobs kriegen. Also je länger es sozusagen dauert, desto geringer die Lohnlücke. Ne?
Das heißt aber, also das weiß ich natürlich logischerweise nicht, wie viele Jobangebote die in der Zeit bekommen haben. Ich weiß nur die Zahl.
Also genau, was die halt machen, das kann man natürlich kritisieren, weil das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Das ist jetzt hier, das sind halt zumindest in der einen Studie, die sie aufsetzen, sind das halt retrospektive Daten. Das heißt, sie bitten die Menschen, die vor, ich glaube, einem Jahr abgeschlossen haben, sich zu erinnern, wie war das denn damals? Und sag uns mal, wie hoch war das Gehalt bei dem Angebot, das du angenommen hast, und nenn uns mal aber auch bis zu 3 Angebote, die du abgelehnt hast. Wie hoch war da das Gehalt? Und insofern können sie schon das ausschließen, dass es nur daran liegt, dass es einfach grundsätzlich bessere Angebote gibt für Männer, ne? Also sie können das schon zeigen, dass das nicht das ist, was das treibt.
Ja.
Was natürlich auch noch eine Rolle spielen könnte, das schauen sie sich dann auch später nochmal ein bisschen genauer an. so andere mögliche alternative Erklärungen. Ich versuche gerade mal zu gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Das ist halt ein riesiges Papier. Mal sehen, ob ich da jetzt auf die Schnelle mich noch durch navigieren kann. Ja, hier, genau. Also Sie sagen, es könnte jetzt hier noch Unterschiede, auch andere Erklärungen geben. Ne? Einfach Unterschiede in der Geduld beispielsweise zwischen den Geschlechtern, die das erklären könnten, Unterschiede in der Neigung zu prokrastinieren zwischen den Geschlechtern, die das erklären könnten, und Unterschiede in der, wie man mit Ablehnung umgeht. Und sie zeigen aber, dass nichts, also teilweise gibt es entweder gar keine Unterschiede, oder aber es gibt Geschlechterunterschiede, die aber nicht, die halt keinen Erklärungsgehalt haben für den Zusammenhang, den sie sich anschauen. Also dass Leute, die beispielsweise prokrastinieren, interessanterweise ihre Jobs sogar früher annehmen als Menschen, die nicht prokrastinieren. Wahrscheinlich, weil sie einfach, wenn sie dann mal was gemacht haben, keine Lust haben, nochmal sich irgendwo zu bewerben und dann sagen, ach nee, komm, das nehmen wir jetzt, bevor ich wieder monatelang rumprokrastiniere oder so. Genau, also diese Sachen, ja.
Ich wollte sagen, ich finde dieses Phänomen von Prokrastination überhaupt super spannend. Vielleicht muss ich dazu meine Studie raussuchen.
Ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht sollten wir das auch mal beforschen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das scheint doch was sehr Spannendes zu sein. Ja. Oder wenn jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern jemand ist, der mal zur Prokrastination geforscht hat und mal Lust hat, hier in unserem Podcast was über seine, ihre Forschung zu erzählen, meldet euch bitte gerne.
Unbedingt.
Genau. Ganz kurz mit Blick auf die Zeit. Wir wollen ja dann auch gleich zum Schluss kommen. Jetzt sei nur der Vollständigkeit halber noch gesagt, dass sie dann auch noch ein Laborexperiment durchführen, wo sie nochmal gezielter diese Mechanismen testen, die sie eben im Modell dargelegt haben. Und von denen man jetzt sagen könnte, ne, also diese Befragungsdaten, die Muster, die wir da in den Befragungsdaten sehen, die sind konsistent mit dieser Erklärung, die wir da in unserem Modell vorgebracht haben. Aber trotzdem gibt's natürlich auch noch bestimmte Faktoren draußen in der realen Welt, in Anführungszeichen, die sich einfach sehr schwer völlig ausschließen lassen. Also du hast ja jetzt hier auch gerade schon ein paar Sachen genannt. Aber beispielsweise könnte man jetzt auch noch sagen, also es gibt vielleicht ja auch systematische Geschlechterunterschiede in den Familienverpflichtungen, die eine Rolle spielen in der Jobsuche. Es gibt vielleicht systematische Unterschiede in den wie Ökonomen immer so schön sagen, Außenoptionen, also beispielsweise, könnte ich mich auch einfach selbstständig machen oder könnte ich, ne, oder habe ich irgendwie.
Oder bei meinem Vater in die Consulting
Agency
einsteigen oder so.
Ja. Ne, genau. Also das vielleicht, was du vielleicht auch gerade so ein bisschen angesprochen hast mit den Netzwerken und so, ne, muss ich vielleicht gar nicht überhaupt so einen formalen Jobsuchprozess machen, sondern kann einfach genau über meine Netzwerke da was machen. Also alle möglichen Sachen, die halt einfach so natürlicherweise unbeobachtet bleiben müssen in so einem Survey-Setting, in so einer Befragung, die kann man halt im Labor ganz einfach ausschließen, ne? Und dann haben sie halt noch so ein Laborexperiment designt.
Was das heißt, das sind dann die gleichen Absolventinnen, die dann ins
Labor kommen? Das sind einfach ganz andere Personen, auch von einer anderen Universität. Das ist die Arizona State University. Und die machen dann da einfach eine Aufgabe, bei der sie eine Leistung erbringen müssen. Und dann kommen eben anschließend auf Basis dieser Leistung Job-Offers, also Jobangebote. Und die wissen halt auch ganz genau, ne, also es wird 5 dieser Angebote geben. Und wenn ich in Runde 5 kein Angebot akzeptiert habe, dann kriege ich halt einfach nur $2. Ne? Mhm. Und also in jeder Runde kommt immer ein Angebot. Ja. Ne? Und ich kann halt dann sagen, okay, akzeptiere ich, oder ich sage, nö, möchte ich nicht, dann kriege ich halt das nächste Angebot, aber eben nur 5-mal. Ne? Und also im Prinzip ein ganz simples Setting, und da zeigen sie eben, dass diese Mechanismen die gleichen, also dazu im Prinzip zu den qualitativ ähnlichen Ergebnissen führen. Ne? Also dass Frauen im Durchschnitt früher annehmen ein Angebot, und dass das auch dazu führt, dass sie geringere,
schlechter abschneiden.
Genau, geringere Gehälter in Anführungszeichen erzielen. Und dass eben beides, das ist halt das Entscheidende, ne? Es geht um den Mechanismus, dass beides eben getrieben ist, sowohl von der Risikoneigung der Personen, die sie natürlich dann auch messen im Experiment, und diesem dieser Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Mhm. Genau. Spannend. Ja, und das, denke ich, ist auf jeden Fall einfach ein wirklich sehr, sehr spannendes Papier. Am Schluss sagen sie natürlich auch nochmal, ja, so what? Ne? Also wir haben ja im Prinzip schon aufgemacht, so ein bisschen mit dem, also jetzt überhaupt mal zu zeigen, dass Geschlechterunterschiede in Risikoneigung, und das ist ja hier im Übrigen ein Setting, wo es eben eine sichere Option gibt. Ne? Und das hatten wir ja vorhin gesagt, in den Metastudien zeigt sich, naja, Geschlechterunterschiede in Risikoneigung spielen, wenn überhaupt, nur eine Rolle in so Laborstudien, wo es eben eine sichere Auszahlung gibt. Hm. Und das ist ja hier sozusagen das Äquivalent. Ne? Also wenn ich ein Jobangebot habe, dann ist das ist die sichere Auszahlung. Und das kann ich jetzt, die kann ich ausschlagen, um jetzt nochmal an der Lotterie teilzunehmen. Hm. Was ist jetzt das nächste? Was kommt jetzt da als nächstes für ein Jobangebot? Ne? Hm. Und ich finde halt, dieses Papier hier zeigt einfach sehr, sehr eindrucksvoll, dass das, ne, das mögen ja kleine, vielleicht sogar tatsächlich sehr kleine Unterschiede sein zwischen Männern und Frauen in der Risikoneigung, aber es hat erhebliche Konsequenzen für die Geschlechterunterschiede in den Gehältern, und zwar schon direkt sozusagen im allerersten Job. Und es gibt halt eben gute Gründe zu erwarten, dass sich das im Verlaufe des Erwerbslebens eigentlich nur verschärft. Denn also gibt es auch viel Forschung dazu, dass eben sozusagen die Ausgangslage, also das erste Gehalt, sehr wohl dann auch bei zukünftigen Jobs, wenn dann das nächste Gehalt verhandelt wird, ja, immer eine Rolle spielt. Ne? Also, dass es sozusagen von dort aus sich eigentlich, die Gehaltsunterschiede sich vermutlich nicht verkleinern werden, sondern eher vergrößern. Also zumindest legt das die Forschung nahe, und insofern, ja, ein sehr relevantes Phänomen.
Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ich weiß, aber ganz kurz können wir vielleicht noch drüber sprechen, weil ich das immer so ein bisschen sonst unbefriedigend finde bei bei dieser Forschung, wo es um so Präferenzmaße geht. Politikimplikationen, Hebel. Also was können wir denn jetzt machen, um da Geschlechterdifferenzen in den Outcomes zu verringern vor diesem Wissen, mit diesem Wissen, vor dem Hintergrund dieses Wissens?
Ja, eine sehr gute Frage. Also was die jetzt natürlich nicht gemacht haben, aber das wäre ja vielleicht so ein naheliegender nächster Schritt, wären so Interventionen. Also vielleicht mal darüber aufzuklären, dass es diese Unterschiede gibt und dass die sich manifestieren in echtem Geldwert Unterschieden im Gehalt. Ob das schon was bringen würde, wäre jetzt eine empirische Frage natürlich erstmal noch an der Stelle.
Ja, das ist ja zumindest ein Ansatzpunkt.
Eine andere Sache ist natürlich, dass irgendwie auch so ein bisschen der Verdacht nahe liegt, dass das wäre auch eine interessante Forschungsfrage, aber da frage ich mich, wie man das, ob man das überhaupt rausfinden kann. Also wenn es tatsächlich so ist, die sagen an einer Stelle, ich habe jetzt auch vergessen, wo genau, ich kann es jetzt nicht genau nachgucken, ne? Aber an einer Stelle des Papiers sagen sie auch, dass Frauen eben tatsächlich auch früher anfangen zu suchen als Männer. Ne? Und es müsste ja bedeuten, dass in Personalabteilungen, also zumindest bei sehr, sehr großen Unternehmen, dass das eigentlich ein bekanntes Phänomen ist. Ne? Also das legt fast ein bisschen nahe, dass es vielleicht da dann auch strategische...
Klar. Aus Unternehmenssicht ist es natürlich super, total fitte Frauen für sehr wenig Geld zu bekommen.
Genau, ja. Und dann auch zu wissen, ne, also im Amerikanischen sagt man immer, das sind so exploding offers, ne, dass man die Frauen, dass sie sich im Durchschnitt natürlich, ne, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt auch viele andere Frauen in der Verteilung, ne, aber dass die durchschnittliche Frau sich sehr davon unter Druck setzen lässt, dass man ihr sagt, so, hier, das ist das Angebot. Du hast jetzt 3 Tage Zeit, dir das zu überlegen. Wenn du dann das nicht machst, dann ist es weg.
Dann ist es vom Tisch, ja.
Genau. Dass das halt die Frauen dann dazu bringt, im Zweifel die Frauen dazu bringt, das anzunehmen. Und die Männer dann halt eher sagen, ich warte mal noch. Also das spricht natürlich schon dafür, dass das, also das lässt zumindest Raum, das auch systematisch zu nutzen, sage ich mal. Ob das so ist, ja, kann ich jetzt an der Stelle natürlich nicht belegen, aber ja, dann hängt wäre natürlich auch sehr auch
vom
da,
Kontext ab und so. Ne? Aber,
ja. Aber das würde natürlich dann auch Raum für gegebenenfalls Interventionen erlassen. Ne? Also ja, zumindest irgendwie. Ja.
Spannend, spannend, spannend.
Ja. Gut, Eva.
Ja, Luise, vielen Dank. Super spannend. Ich werde die Studie auf jeden Fall direkt lesen. Also, vielleicht nicht sofort jetzt, aber zeitnah.
Sehr gut. Ja, sie wird ja auch verlinkt, wie immer, auf unserer Seite. Und dann, ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.